2. Timotheus 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort heißt es: Alle Schrift ist Gott gehaucht. Leider wird dieses in den meisten Fällen nicht so übersetzt. Ausdrücke wie eingeben oder eingegeben, inspiriert, treffen das nicht ganz. Ich bin etwas überrascht, aber doch freue ich mich, dass in der neuen englischen Version, New International Version, man diesen Ausdruck genau wiedergegeben hat. God breathed, Gott gehaucht. Das ist genau, was der Apostel sagt. Denn es geht nicht darum, was aus einer Schrift geworden war, zum Beispiel eingegeben. Zuerst ist sie da und dann wird sie mit Geist versehen oder inspiriert. Das bedeutet dasselbe. Sondern es geht um die Entstehung der Schrift. Wie entstand sie? Und sie kam aus dem Munde Gottes, als er über seine Stimmbänder gleichsam hauchte. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nütze zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Der Umgang mit der Schrift wird dann auch in der Schrift empfohlen und praktiziert. Das heißt, der Umgang mit dem Reden Gottes zu Menschen. Wir hatten uns befasst mit unserem Reden zu Gott. Hier geht es jetzt um das Reden Gottes zu uns. Und dieses Reden soll unser Reden miteinander kennzeichnen. Man liest die Schrift für sich alleine. Man liest sie in Familien. Man liest sie in Gemeinschaftsversammlungen. In der Schrift. So lesen wir. Man spricht darüber zu Hause, man tut es alleine, man tut es in den Versammlungen. Man liest vor in den Versammlungen und man verkündet daraus. Das sind die verschiedenen Arten von Umgang mit Gottes Reden zu uns. Wie wichtig übrigens das Vorlesen der Schrift ist, sieht man aus 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 13. Wo es die Aufgabe des Timotheus als Apostel ist, denn Timotheus ist nicht Pastor, Timotheus ist Missionar. Und unser deutsches Wort, das aus dem Griechischen kommt, Apostel, bedeutet dasselbe. Er ist also Missionar. Und dieser Missionar soll das Wort Gottes vorlesen in der Gemeindeversammlung. Es ist die Aufgabe des Timotheus als Apostel, dieses zu tun. Dadurch sieht man, wie wichtig das Lesen der Schrift ist. Man könnte denken, das sei etwas, das heißt Schriftlesung. Schriftlesung sei etwas, das die Gemeindehirten oder gar jeder Christ aus der Gemeinde tun könnte. Natürlich wird das nicht verneint. Aber selbst ein Timotheus wird aufgerufen, das nicht zu versäumen. Und wenn er das tun soll, dann ist es etwas Wichtiges. Auch heute, wo fast jeder eine Bibel hat, sollte man nicht vergessen, auch in den Versammlungen der Gläubigen einfach Gottes Wort vorzulesen, auch längere Texte. Bedenken wir, dass trotz dessen, dass die meisten von uns nicht nur eine Bibel haben, sondern mehrere, dass wir diese Bibel nicht genug lesen. Und viele Christen lesen überhaupt nicht mehr die Bibel. Höchstens dann und wann einmal. Schon gar nicht wird die Bibel studiert. Selten wenigstens. Von daher gesehen müssen wir einmal anfangen, in der Gemeinschaft der Gläubigen einfach die Bibel vorzulesen. Denn wir haben es in einem gewissen Sinne unter Christen mit Neuheiten zu tun. Das heißt, wir müssen wieder zu Punkt A kommen und anfangen, den Christen zu sagen, was in der Bibel steht. Denn sie mittlerweile wissen sie es nicht mehr so genau. Man sollte also nicht sich genieren, in den Versammlungen einen erheblichen Teil für die Schriftlesung zu reservieren. Es gibt Gemeinden, die haben eine Schriftlesung aus dem Neuen Testament, sowohl als aus dem Alten Testament oder umgekehrt. Es gibt Gemeinden, die machen es zur Praxis, ein ganzes Kapitel vorzulesen. Das ist gut. Und diese Schriftlesung muss nichts mit der Predigt zu tun haben. Und warum auch? Die Versammlung muss sich nicht um die Predigt kreisen. Jeder Beitrag ist ein Einzelbeitrag an und für sich als solcher und hat seinen eigenen Sinn. Eine Zusammenkunft muss nicht eine Einheit von Gedankengut sein. Denn der Heilige Geist will die Gemeinschaft gestalten und jeder darf zu Wort kommen, grundsätzlich, früher oder später. Aber in dieser Versammlung sollte das Lesen des Wortes Gottes, also das Vorlesen, nicht fehlen. Die Form des Redens zueinander wird großenteils bestimmt von den Gnadengaben des Wortes. Wir haben uns jetzt befasst mit Gebet, unserem Reden zu Gott, dem Worte Gottes, Gottes Reden zu uns. Das sind Mittel der Gemeinschaft. Aber wie tut man das? Wie betet man, wie spricht man über Gottes Wort? Das wird in starkem Maße bedingt durch die Gaben, die Gott unter den Seinen verteilt hat. Jeder tut es nach in der Form, mit der er begabt ist. Der eine hat die Begabung der Lehre, der andere die Begabung der Weissagung, der andere ein Weisheitswort, Erkenntnis oder Kenntniswort, aufrufen, zureden, eigentlich dasselbe, ein Wort deckt beides ab im Griechischen, aufrufen oder zureden. Eine zusätzliche Form des Zueinanderredens, die als solche nicht unter den Gnadengaben erwähnt wird, ist die Ermahnung, das heißt das Erinnern. Ich sage dieses zum Teil, weil das Wort Ermahnen fälschlicherweise gebraucht wird in den meisten Übersetzungen, um das andere Wort zu übersetzen, das eigentlich mit Aufrufen oder Zusprechen oder Zureden wiederzugeben ist. Zum Beispiel Römer Kapitel 12, Vers 1. Da steht im Grundtext nicht, ich ermahne euch, sondern ich rufe euch auf. Ermahnen hat oft einen negativen Klang. Das heißt, es ist eine Erinnerung an Schuld, an etwas, das versäumt wurde. Und dann kommt der Mahnbrief oder die Ermahnung, auch brüderliche Ermahnung. Da wird an Versäumtes erinnert. Das griechische Wort nouthesia bedeutet erinnern und oft an das Erinnern, bedeutet das Erinnern an etwas Versäumtes, wie unser deutsches Wort mahnen oder ermahnen. Aber das ist ein anderes Wort, als das wir in Römer Kapitel 12, Vers 1 oder an vielen anderen Stellen haben, wo man normalerweise das Wort Ermahnung antrifft. Dort geht es um ein viel größeres, um viel mehr als nur ermahnen. Dort geht es um Zurufen, Aufrufen, Verkündigen. Es ist ein sehr großes Wort, das sehr vielseitige Anwendung findet in der neutestamentlichen Kommunikation. Aber es ist eine Gnadengabe. Parakalein im Griechischen. Das ist eine der erwähnten Gnadengaben. Nouthesia, das mit Ermahnen wiederzugeben ist, wird nicht als Gnadengabe erwähnt, könnte aber untergebracht werden unter das Wort Aufrufen. Das heißt, dieses Wort schließt das Ermahnen ein, aber wenn man es auf Ermahnen beschränkt, wird es zu klein gemacht. Es ist ein viel größeres Wort. Aber beide Gedanken haben ihren Platz in der christlichen Gemeinschaft, im Reden zueinander. Wenn Christen Gemeinschaft miteinander haben, dann beten sie, dann reden sie über Gottes Wort und sie tun dieses als solche, die aufrufen oder zurufen oder zusprechen und dann auch als solche, die erinnern oder ermahnen. Es ist also ein vielseitiges Reden miteinander. Dieses natürlich nebst dem Lehren und den anderen Formen, die ich bereits genannt habe. Auf die Zusammenkunft will ich noch speziell kommen am Morgen oder Sonntag. Hier allgemein die Inhalte bzw. die Mittel der Gemeinschaft. Zum Reden zueinander gehört auch das Grüßen, sei es bei der persönlichen Begegnung oder über einen anderen, mittels dessen man Grüße vermittelt oder auch schriftlich. Das Ausbleiben eines Grußes, das heißt das bewusste Ausbleiben eines Grußes, wo man ihn erwarten würde, bedeutet in der Schrift Abbruch von Gemeinschaft. Zum Beispiel so in 2. Johannes. 2. Johannes, wir kennen die Stelle vielleicht, es sind dort die Verse 10 und 11. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, nehmt ihn nicht in die Wohnung und sagt ihm nicht einen Gruß. Denn wer ihm einen Gruß sagt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Teilnehmen, das ist Gemeinschaft, Koinonia. Grüßen ist eine Gemeinschaftsform. Ob man nun persönlich grüßt bei der Begegnung oder grüßen lässt oder schriftlich grüßt. Eigentlich kann man Grüßen als eine Umarmung auffassen, vom griechischen Wort her. Wenn man grüßt mit den Worten, umarmt man mit Worten. Oder wenn man schriftlich grüßt, dann grüßt man oder umarmt man aus der Ferne. Oder wenn man einen Gruß vermittelt durch eine andere Person, dann dürfte der andere den zu Grüßenden an meiner Stelle umarmen. An meiner Stelle also. Stellvertretend, so wie wenn man manchmal bei sehr persönlichen oder bei sehr persönlichen Beziehungen, da sagt man, gib meiner Mutter einen Kuss von mir. Ja. Oder wenn man zum Sohn sagt, den man getroffen hat, gib der Mutter von mir einen Kuss. Ja. Das kann er dann auch wirklich tun. Ein Grüß, das ist eine Art von Gemeinschaft. Also, Johannes sagt uns, mit dem Gruß geschieht eine ganze Menge. Wir teilen Anerkennung. Wir anerkennen, sagen Ja zu der Person, sagen Ja zu dem, was diese Person betrifft. Und wir haben Gemeinschaft damit, mit dieser Person, im Zeichen dieses, was er ist und tut. Wir grüßen sehr schnell und oberflächlich. Wir kürzen unsere Grüße ab. Anstelle Gott grüße dich, sagen wir Grüezi. Das ist zu kurz. Die Bayerischen nehmen sich noch etwas mehr Zeit, aber sie sagen vielleicht Grüß Gott. Aber auch das ist zu kurz. Es grüße dich Gott. Das ist ein Gebet in dritter Person. Das bedeutet allerhand. Nun kann ich auch evangelistisch grüßen. Und ich tue das gern, wenn ich es grüße dich Gott sage oder etwas Ähnliches. Aber wenn wir Christen miteinander Grüße austauschen, dann sollten wir das etwas bewusster tun. Wir können da lernen. Ich muss wenigstens gestehen, ich habe da eine Menge zu lernen. Aber das Grüßen ist eine Gemeinschaftsform. Der Gruß spricht also von Anerkennung und von Wohlwollen. Man wünscht dem anderen bzw. erbittet von Gott für ihn Gutes. Wie erklärt sich die schriftliche Aufforderung, solche zu grüßen, von denen man annehmen möchte, dass sie auf jeden Fall beim Lesen des Briefes dabei gewesen wären? Zwei Beispiele, und Sie dürfen aufschlagen. Römer Kapitel 16. Römer Kapitel 16. Die Verse 3 bis Anfang 5. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, sie, die für mein Leben ihren Nacken hinhielten, denen nicht alleine ich danke, sondern auch alle Gemeinden derer, die von den Völkern sind. Frage. Paulus schreibt einen Brief an Christen in Rom. Er kennt eine Anzahl von Christen in Rom. Er selbst war noch nie da. Aber in seinen Reisen, auf seinen Reisen ist er manch einem begegnet. Wen kennt Paulus am besten in Rom? Doch wohl Aquila und Priscilla. So möchte man es annehmen. Ein Ehepaar, das mit dem er ziemlich viel zu tun gehabt hat. In Korinth, in Ephesus, nicht in Rom, aber er weiß, dass sie jetzt in Rom sind. Er schreibt von Korinth aus. Und inzwischen sind sie wieder in Rom. Sie waren einmal aus Rom ausgewiesen worden, kamen nach Korinth und dort lernte er sie kennen. Er hat sie also gut gekannt. Wenn nun Paulus einen Brief schreibt, wer dürfte einer der Ersten sein, der diesen Brief zur Kenntnis bekommt? Wenn die Phoebe diesen Brief mitgenommen hat, was stark anzunehmen ist, dürfte die Phoebe doch wohl, dürften Aquila und Priscilla unter den Ersten sein, die sie aufsuchen würde. Von daher meine Frage: Wie kommt es, dass Paulus in seinem Brief sagt, zu anderen, nicht zu Aquila und Priscilla, zu anderen sagt er, grüßt mir Aquila und Priscilla? Was soll das? Oder in Kapitel 1, trotz der neuen Genfer Übersetzung, steht das Wort Gemeinde nicht am Anfang des Briefes. Und gerade das soll zur Kenntnis genommen werden. Und es fällt sorgfältigen Auslegern auf, dass das Wort fehlt. Und die Übersetzer hätten das Wort nicht hineinschreiben sollen. Es ist fehl am Platz. Es hat eine ganz besondere Bedeutung, dass das Wort Gemeinde am Anfang des Römerbriefes fehlt. Das Wort wird nur zweimal gebraucht, soviel ich weiß, in Erinnerung habe, im Römerbrief. Das eine Mal von dem Kreis der Gläubigen, die sich im Hause des Aquilas trifft. Und dann sagt er, dass Gemeinden grüßen lassen, in Vers 4. Sie, die für mein Leben ihren Nacken hinhielten, denen nicht alleine ich danke, sondern auch alle Gemeinden derer, die von den Völkern sind. Also die lassen auch grüßen und die sind auch dankbar. Und jetzt heißt es, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Und dies ist die einzige Gruppe von Christen in Rom, die diese Bezeichnung bekommt, Gemeinde. Ich würde denken, wenn dieser Brief, dieser wichtige Brief des Paulus, irgendwo in Rom gelesen wird, in irgendeinem Kreis, dann doch in dem Kreis, wo seine Freunde die Gastgeber sind, und in dem Kreis, den er als Gemeinde ansprechen kann. Und dennoch sagt er, grüßt mir die Gemeinde in ihrem Hause. Ein zweites Beispiel. Hebräer Kapitel 13, Ende des Briefes, Vers 24, Hebräer 13. Der Kreis, an den der Schreiber sich richtet, ist verhältnismäßig klein. Das ergibt sich aus den Angaben über diesen Kreis im Laufe des Briefes. Er dürfte also nicht groß sein und schon gar nicht müssen wir mit einer Anzahl von Kreisen rechnen. Vielleicht in einer bestimmten Gegend. Aber diese Christen sind sehr ähnlicher Art. Sie sind alle träge. Und alle sind zurückgeblieben im Glaubensleben. Also es dürfte sich um einen kleineren Kreis handeln. Und jetzt schreibt der Hebräer an diesen kleineren Kreis Folgendes. Grüßt alle eure Leitenden, auch alle Heiligen. Aber das Erste fällt mir auf. Es sind also in diesem Kreis einige Leitende. Und der Schreiber sagt, nicht an die Leitenden. Wer bekommt denn den Brief, wenn nicht die Leitenden? Wer bekommt dort die Post? Was für Situationen haben wir in diesem Kreis von Gläubigen? Ich weiß es nicht. Aber er sagt, grüßt mir die Leitenden, alle Leitenden in eurer Gemeinde oder in eurem Kreis. Ich frage mich, was es um den Gruß ist zur neutestamentlichen Zeit. Was soll das? Nun, vielleicht ist die Sache gar nicht so schwierig, wie wir uns sie machen. Offensichtlich setzt man nicht voraus, und das ist wichtig, gerade im Hebräerbrief, denn in Kapitel 10, ich denke, es dürfte Vers 25 sein, lesen wir etwas von Zusammenkommen. Und nach dem genaueren Wortlaut des Textes scheint der Schreiber zu sagen, das Zusammenkommen soll nicht aufhören. Aber anlässlich der meisten Übersetzungen kursiert eine Auffassung unter Christen, dass von diesem Vers her Christen verpflichtet wären, die Versammlungen zu besuchen. Sie sollten nicht fehlen. Und Seelsorger können sehr schnell diesen Vers gebrauchen, um anderen an ihre Schuld zu erinnern, dabei zu sein nach Möglichkeit. Ich denke, der Vers wird dazu missbraucht. Gerade in diesem Brief scheint der Schreiber nicht vorauszusetzen, dass jeder in der Versammlung ist, in der dieser Brief gelesen wird. Sonst müsste er wohl nicht Grüße vermitteln lassen. Offensichtlich haben die Leute zu jener Zeit es schwer, immer bei jeder Zusammenkunft dabei zu sein. Eine ganze Menge ist Sklaven. Sie können nicht immer frei bekommen. Und Petrus weiß von merkwürdigen Sklavenbesitzer. Und er sagt zu den Sklaven, die gläubig sind, passt auf, ehrt auch sie, begegnet ihnen mit Respekt. Also, die Schreiber scheinen vorauszusetzen, dass wenn der Brief gelesen wird, nicht jeder Christ, der zu dem Kreis zu zählen wäre, genau in dieser Versammlung dabei sein müsste. Das setzen sie nicht voraus. Und weil dem offenbar so ist, dass immer wieder Leute fehlen, lässt man vorsichtshalber grüßen, denn es kommt nur ein Brief auf einmal an und selten. Zwei kamen die ganze Zeit nach Korinth an. Einige wollen mehr Briefe, von mehr Briefen wissen. Wir haben keinen Grund, wirklich das anzunehmen. Das ist eine Vermutung. Er hat einen Brief geschrieben an die Christen in Galatien, einen nach Rom, einen nach Ephesus beziehungsweise an die Gemeinden dort. So oft bekommen die Gemeinden nicht Briefe. Also, es wäre schon offenbar vom Schreiber aus gesehen etwas Eigenartiges, wenn gerade in der Versammlung, bei der der Brief gelesen ist, nachdem er angekommen war, und man weiß ja nicht, wann er ankommt, dazu ist die Post zu unsicher in jener Zeit. Also, es wäre schon etwas Eigenartiges, wenn gerade dann jeder zugegen wäre und man nicht grüßen lassen müsste. Also so wahrscheinlich ist es, dass nicht jeder da ist, dass man also Grüße vermittelt. Man lässt grüßen. Und vorsichtshalber macht man eine Liste. Römer 16. Grüße mir den, wenn er nicht da ist, den, den, den. Man nimmt also die Grüße sehr ernst. Er könnte zugegen sein, aber ich will unbedingt, dass er weiß, ich denke an ihn. Ja? Die Tatsache, dass gegrüßt wird auf diese Weise, zeigt uns, dass die Christen einander sehr ernst nehmen und sie möchten sie, wenn sie entfernt sind voneinander, am liebsten umarmen. Sie denken an sie, sie beten füreinander. Sie denken an das, was sie tun, der arbeitet für den Herrn, der hat mich beherbergt und der tut das und der hat den Nacken hingehalten und so weiter. Das bleibt im Bewusstsein, das ist Gemeinschaft. Den anderen sehr ernst nehmen, ihn anerkennen, ihm mit Wohlwollen begegnen und so weiter. Also in einer Gesellschaft, die viele Sklaven kannte, so wie spärliche Bewegungsmittel, musste man mit dem Fehlen des einen oder anderen rechnen. Und so hat man auf diese Weise dann gegrüßt oder hat grüßen lassen. Die Wirkung des Redens zueinander in der Gemeinschaft. Welche Wirkung hat es gehabt? Oder hat sie? Wenn zueinander gesprochen wird in der Gemeinde, und wir müssen uns jetzt überlegen oder wir müssen wissen, der neutestamentliche Gottesdienst, und ich bleibe dabei, dass es ein Gottesdienst war, es war in der Tat ein Dienst für Gott nach alttestamentlichem Muster zum großen Teil. Dieses Miteinander ist nicht so, wie ich schon andeutete, gekennzeichnet oder geprägt von einem Sermon, von einer Predigt, wie das in unseren Gottesdiensten als so oft der Fall ist, sondern man kommt zusammen für kürzere oder längere Zeit und trägt zusammen. Der eine bringt dies, der andere bringt das und man nimmt sich Zeit. Ich habe solche Gottesdienste erlebt, aber es gibt sie selten. In Erweckungszeiten, dann bricht so etwas auf. Ich habe das in Wien erlebt, als die Erweckung dort im Gange war. Etwas Schönes. Dort kam man schon von der Arbeit zu der Versammlung der Gläubigen. Man ging nicht erst nach Hause, viele von ihnen. Brachten vielleicht einen Imbiss mit, aber dann waren sie da. Und wenn dann die Versammlung lief, auch am Sonntagmorgen, dann in der Tulpengasse war ein Saal, der aus Sälen bestand, eine alte Bäckerei. Und da waren mehrere Säle. Und dann hatte man also, weil die Versammlung, die Gemeinde angewachsen war, versammelten sie in verschiedenen Sälen und dann waren vielleicht Kameras oder das heißt, mittels Kameras wurde vermittelt, beziehungsweise Lautsprecher. Und aus allen Ecken konnte dann jemand kommen oder aus irgendeiner Ecke konnte jemand kommen und etwas beitragen, sprang dann ans Mikrofon und legte Zeugnis ab von dem, was der Herr einem bedeutete. Frisch, ja. Frisches Zeugnis, das war schön, das war wunderbar. Ich selbst habe Weckungszeiten erlebt. Und dann haben die Christen etwas zu sagen. Und dann wird gebetet. Es werden Bibelverse ausgetauscht. Man begegnet einander auf der Straße. Weißt du, was ich gelesen habe? Und dann gibt man einen Bibelvers weiter. Oder am Telefon. Das ist wunderbar. Also, jetzt die Frage, wenn wir einen neutestamentlichen Gottesdienst mehr oder weniger in dieser Form vorstellen können, dann fragen wir, wie sieht das aus? Welche Wirkung hat das, wenn dieser etwas beiträgt, der trägt etwas bei, der trägt etwas bei? Jetzt muss Paulus einen Nenner finden, denn es muss eine Einheit haben, das schon. Nicht über die Predigt, aber irgendwo muss dieses sich alles treffen. Wohin geht das alles? Paulus hat ein Ziel. Überhaupt in seiner ganzen missionarischen Tätigkeit. Geht er auf den Marktplatz in Athen oder in Rom oder irgendwo, hat er ein Ziel. Dass Menschen, wo immer sie sind, wo immer sie antrifft, eines Tages Christus ähnlich sind. Kolosser Kapitel 1, gegen Ende des Kapitels. Dreimal jeden Menschen rufen wir auf oder erinnern ihn. Er verkündet Christus, damit jeder Mensch, und das sagt er dreimal, eines Tages als ans Ziel gekommen da sein möchte. Das Ziel ist die Christusähnlichkeit, die uns durch den Sündenfall verloren ging. Ja. Und dazu dient dieses alles. Und das nennt er Erbauung. Das Bild wird gebaut durch diese Beiträge. Schade, dass wir hier abbrechen müssen. Aber vielleicht ist das nicht verkehrt. Hoffentlich können wir dann gerade hier Fortsetzung machen. Morgen früh um 10. Jetzt wollen wir noch zum Schluss beten und uns dem Herrn anbefehlen.